Es ist die 5. Leipziger Autorenrunde. Und zu diesem Zweck wurde ein Gast eingeladen, der es geschafft hat, mit vielen Worten immer wieder neu eine einzige wichtige Botschaft uns zu überbringen. Und die heißt, aus meiner Erfahrung, steht zu euch selbst und schreibt das, wofür ihr steht. Habe ich das so verstanden?
Ja, komplett. Und das ist natürlich das Schwierigste. Es ist in zwei Hinsichten schwierig. Klingt banal, aber sich selbst erst einmal zu erkennen, zu wissen, was man will, ist unglaublich schwer. Und ich habe vielleicht 35 Jahre gebraucht, um das ansatzweise herauszufinden. Dann allerdings sich auch gegen die Widerstände durchzusetzen, derer, die einem Geld dafür geben sollen. Damit meine ich jetzt nicht die Leserinnen und Leser, ich meine auch die Verlage. Weil die natürlich aus ihrem Erfahrungsschatz sagen, ja, das funktioniert so nicht, das haben wir schon mal ausprobiert oder so. Und dann probieren einen wieder zu normieren. Und dann ist man ja auch unsicher. Ist es wirklich das, was man will oder nicht? Die Unsicherheit kam ja auch durch eine Frage durch. Soll ich meinen Stil verändern oder nicht? Also erst den Stil finden und ihm dann treu bleiben, ist leicht gesagt, aber ganz schwer getan.
Sebastian, Sie haben aus meiner Sicht etwas geschafft, was ich bei vielen Autoren vermisse. Sie haben nämlich in der Vorgeschichte Ihrer Autorenschaft gelernt, als Kommunikator zu arbeiten. Und Sie haben aus meinem Blickwinkel während des Schreibens die Kommunikation eigentlich mit sich selbst neu entdeckt und entdecken jetzt auf einer dritten Ebene einen Weg, den Sie noch zurzeit beschreiben, und beides miteinander zu kombinieren. Ist diese Beobachtung nachvollziehbar?
Komplett nachvollziehbar, sehr klug. Und wie häufig ist es so, dass jemand von außen einen wahrscheinlich besser analysieren kann als von innen? Das ist mir schon bei meinem ersten Buch so aufgefallen, wo ich einem guten Freund den zweiten oder dritten Entwurf zu lesen gegeben habe und der sagte, sag mal, da hast du doch etwas beschrieben, was wir mit einem gemeinsamen Freund erlebt haben. Und er nannte den Namen dieses Freundes, der leider an einer psychischen Erkrankung auch verstorben ist. Wenn man das weiß, fällt es einem von den Augen. Man weiß es sofort, aber mein Unterbewusstsein hatte das eingearbeitet. Es ist sogar so zu sagen, ich habe das gar nicht gewusst, aber es war so. Und da habe ich auch gelernt, ja, es ist auch wie in der Schule. Hat schon seine Berechtigung, wenn Schüler von Lehrern gezwungen werden, die Intention des Autors zu analysieren. Auch wenn der Autor es manchmal gar nicht weiß. Ja? Leserinnen und Leser sind oftmals sehr viel klüger als der Autor. Und das war eben auch eine sehr kluge Analyse, die ich selber so gar nicht hätte zusammenfassen können.
Ich freue mich, dass dieses Gespräch eine Richtung nimmt, die ich vorher so auch nicht erwartet habe, nämlich, dass wir wirklich einen Dialog führen. Aber diesen Dialog, den wir gerade führen, ist das Ergebnis Ihres Vortrags heute. Er hat mich dazu angesprochen zu sagen, wir haben hier nicht den Erfolgsautor, gut, den haben wir vielleicht auch hier, aber wir haben eben nicht nur den Erfolgsautor stehen, sondern wir haben hier jemanden stehen, der zu sich selbst steht, zu seiner Arbeit steht, der aber auch zu der Gemeinschaft der Autoren steht. Und ich glaube, das war heute eine ganz wichtige Nachricht, zu sagen, Leute, steht zueinander ein, ihr habt eine gemeinsame Berufung oder zumindest eine gemeinsame Verantwortung.
Ganz eindeutig. Natürlich, ich kann den Drehbuchautor verstehen, der sich darüber aufgeregt hat, dass sein Drehbuch nicht genommen wird, sondern dass das von Matthias Schweighöfer genommen wird für die Serie You Are Wanted, weil der einfach den größeren Namen hat. Und er sagt, aber ich habe doch eigentlich das Bessere. Wahrscheinlich stimmt das auch. Das muss man einfach mal sagen. Aber er hat einfach viel größere Chancen, dass auch sein Drehbuch einmal eine Chance bekommt, wenn diese Serie jetzt funktioniert. Weil auf einmal, und so denken nun mal Konzerne, die Gelder da sind, auch mal wieder Experimente zu wagen. Und deswegen sollten wir uns nicht als Konkurrenten sehen. Die wenigsten sehen einen. Das ist so ein Klischee. Ich werde häufig von Interviews gefragt, kratzt ihr euch die Augen aus, wenn ihr euch irgendwo auf einer Kriminale trifft? Und sage, nein, ganz im Gegenteil, weil wir ja wissen, wir sind ja auch Leser. Und wir lesen die Woche den Krimi und dann die nächste Woche den anderen. Es ist ja nicht so, dass wir entweder oder sagen. Die Zeit ist beschränkt und begrenzt, sicherlich. Aber Erfolge von anderen helfen uns allen. Und jeder Bestseller, selbst wenn er überhaupt nicht in unserem Genre ist, hilft, dass der Buchmarkt wächst und gedeiht. Und der Buchmarkt ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass Buchhändler, aber selbst noch nicht mal Verlagschefs jetzt mit ihren Privatjets durch die Gegend fliegen und das Geld rausblasen. Es ist toll, dass so viel gelesen wird. Es ist toll, dass so viele Menschen sich in der Leipziger Buchmesse für Bücher interessieren. Ja? Aber es gab auch mal Zeiten, wo wir gedacht haben, vielleicht ist das älteste Medium der Welt auch ein aussterbendes Medium. Gottlob ist es das nicht. Und wir alle sorgen dafür, dass es das nicht ist.
Damit haben Sie eine wunderbare Brücke gebaut für die nächste Frage, die sich scheinbar zunächst an das Gesagte nicht anschließt. Sie sind ja schon in Ihren Ursprüngen noch ein Kind der analogen Welt, sind aber im Grunde verankert in der digitalen. Auch das ist ein Widerspruch, der mit zwei ganz unterschiedlichen Persona zu tun hat und in Ihrem eigenen Leben sicherlich auch eine bedeutende Wirkung hat. Können Sie mal etwas beschreiben, wie dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Medien, zwischen diesen beiden Welten, auch vielleicht sogar zwischen diesen beiden Existenzen, der virtuellen und der realen, für Sie funktioniert? Zumal ja die virtuelle Welt eh schon im Buch erscheint, aber jetzt nochmal in der digitalen sich nochmal auf eine andere Art und Weise vervielfältigt.
Also ich bin garantiert kein First Mover, wie es so schön heißt, der den digitalen Trends eben vorauseilt. Ich bin eigentlich eher hier doch der Durchschnitt, der von seinem iPhone vielleicht nur 5% der Kapazitäten nützt und das Word-Programm, mit dem er schreibt, auch nicht so richtig durchdrungen hat und von seinen Kindern sicherlich überholt wird. Tatsächlich komme ich aus der analogen Welt, das sogenannte P-Book, wie man es ja mittlerweile nennt, das papierne Buch. Das bevorzuge ich. Ich schleppe immer noch Tonnen in den Urlaub mit, obwohl natürlich ein E-Reader viel einfacher wäre. Damit will ich E-Reader überhaupt nicht verdammen. Es ist einfach nur nicht so mein Ding. Das Einzige, wo ich gelernt habe, dass man sich auch verändern kann, war, als das erste Baby kam und man das im Arm hielt, das eingeschlafen ist und man kann dabei schlecht ein Hardcover-Buch lesen. Dann habe ich tatsächlich angefangen, Bücher auf meinem Handy zu lesen. Das ist immer da und es funktioniert sogar erstaunlich gut. Man würde denken, das Display ist zu klein, ist es aber nicht. Es ist gut aufbereitet und da konnte man in der einen Hand das schlafende Kind halten und im Bett liegen und in der anderen eben die Seiten mit einem Daumen weiterwischen. Das hat funktioniert und so habe ich auch gelernt, das hat seine Berechtigung alles. Bei den sozialen Medien gelte ich, was Autoren anbelangt, häufig als Vorreiter. Wenn man sich aber meine sozialen Netzwerkaktivitäten anschaut, dann bin ich fast ausschließlich auf Facebook zu finden. Das ist zwar automatisch mit Twitter verknüpft, aber bei Twitter bin ich gar nicht aktiv. Ich poste auch nur einmal alle zwei Wochen vielleicht etwas, nämlich dann, wenn ich es in irgendeiner Weise für relevant halte. Und relevant ist beispielsweise nicht, hallo, ich bin jetzt wieder auf Platz 1 der Bestsellerliste. Dann würde ich als Leser sagen, ja, schön für dich. Ja, toll, dass du Erfolg hast und ich sitze hier bei Aldi an der Kasse. Was interessiert mich das? Wenn ich allerdings eben eine Buchempfehlung habe oder mir etwas Lustiges passiert ist und ich wieder mit einer Geschichte unterhalten kann, dann mache ich das eben sehr gerne. Aber hier könnten wir pausenlos drüber reden, weil natürlich ist Facebook und meine Darstellung in sozialen Netzwerken nur ein Ausschnitt. Ich halte beispielsweise meine Kinder, auch wenn ich hin und wieder über sie erzähle, aber was Bilder oder Sonstiges anbelangt, komplett raus. Letztens hätte ich ein Tatortfoto veröffentlichen können. Das Zimmer meines jüngsten Felix sah aus, als ob da mehrere Schwerverbrecher durchgetobt sind oder die Spurensicherung irgendetwas gesucht hat. Ich wusste, dieses Foto würde mir Likes und Verständnis einbringen. Und auch selbst wenn man kein Kind darauf gesehen hat, habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu veröffentlichen. Das zeigt im Übrigen auch, wie sehr wir mittlerweile schon in einer Mediengesellschaft leben, wo wir uns genau überlegen müssen, was wir machen. Aber ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann später gemobbt werden. Das ist meine große Sorge. Vielleicht bin ich da paranoid, aber wenn die in 5 Jahren in der Schule sind und dann auf einmal dieses Foto rumgereicht wird, ja nach dem Motto, du bist ja eh ein Messi. Was damals lustig ist, kann sich sehr schnell in etwas Negatives verkehren.
Wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Die erste, Ihr Traum sei es gewesen, mit dem ersten Buch schon in der Supermarktkasse gleich nebenan zu liegen und dort auch mitverkauft zu werden. Der ist einer ganz seltsamen Art und Weise Wirklichkeit geworden. Wie ist das passiert?
Ja, normalerweise ist das nämlich so ein Zeichen dafür, dass man sagt, boah, das Buch ist so erfolgreich, da macht man sogar eine Sonderausgabe für Supermärkte für. Das war für mich so der Beweis. Mein erstes Buch war ein sehr günstiges Taschenbuch in einer kleinen Auflage, was hauptsächlich von Supermärkten eingekauft wurde, weil auch zufälligerweise jemand, der eben diese Supermärkte bestückt, das gelesen hat und es gemocht hat. Glück, ja, der Faktor Glück, der dazu führt. Und dann hatte sich mein Buch mit einer geringen Startauflage von 4000 Stück, also mein Traum hatte sich schon erfüllt, obwohl es gar kein Beweis für einen Erfolg war.
Wir müssen dieses Gespräch hier abbrechen. Allerdings, es gibt noch eine kleine Aufgabe zu lösen. Sie haben gehört, dass ich eine Reihe von Fragen stelle, die Ihnen vielleicht so nicht jeden Tag gestellt werden. Ja. Aber ich habe eine Frage, die Sie vielleicht überraschen wird, nämlich, welche Frage habe ich nicht gestellt, die Sie sich selbst stellen und die Sie gerne selber beantworten würden? Aha. Nehmen Sie die Chance wahr, stellen Sie diese Frage jetzt und geben Sie Ihre persönliche Antwort dazu.
Eine Frage, die beispielsweise ich einem Autor stellen würde, der Psychothriller schreibt, wäre die Frage, ob er selbst einmal in Psychotherapie gewesen ist. Und hier wäre meine Antwort ja. Und zwar auch hier wieder sehr komisch entstanden, weil ich aus Recherchegründen einen Psychiater gesagt habe, ich würde sehr gerne hier einmal erleben, wie das ist, um von dem Klischee wegzukommen. Couch und was es alles gar nicht mehr so gibt. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja aber nicht krank. Und er meinte, ja, aber was haben Sie denn für Sorgen? Und ich sage, ja, also mich treibt die Brücke wieder zum vorherigen Thema. Dieser Zwang, ständig auf mein Smartphone gucken zu müssen und ständig Erreichbarkeit, treibt mich schon um. Sagt er, ja, weil ich habe es als Sucht, als Handysucht bezeichnet. Ich sage, es ist keine Sucht, das ist eine Zwangsstörung. Sie müssen es nicht häufiger machen, um Ihren Pegel zu befriedigen, aber Sie können nicht 30 Sekunden lang in einem Raum sein, wo es nur Sie und das Handy gibt, um nicht drauf zu gucken. Das ist statistisch übrigens erwiesen, Männer schaffen es 30 Sekunden. Und dann lassen Sie uns doch mal diese Zwangsstörung behandeln. Natürlich wäre sie normalerweise nicht so therapierbar gewesen, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was unsere Gesellschaft umtreibt. Und ich habe sehr viel über mich gelernt in dieser Psychotherapie. Und dann ging es auch um autogenes Training und hat mir Einsicht gegeben, also Einsicht zum Schreiben und dann über einen selbst. Das wäre vielleicht eine Frage, die ich mir gestellt hätte.
Vielen Dank für die bereitwillige und eloquente Auskunft.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank für die tollen Fragen.